Jesus ist in Kontrolle. Halleluja. Gestern Abend, auch heute Abend und auch morgen haben wir das Vorrecht, den Pastor der Christusgemeinde Wuppertal unter uns zu haben, Uwe Schäfer. Und Uwe, wir sind so froh darüber, dass du hier in Baden-Baden bist. Und du bist nicht alleine gekommen, du hast den René von der Bibelschule Beröa mitgebracht. Und wir wollen unsere Freude zum Ausdruck bringen, dass du uns heute Abend wieder dienst, indem wir dich ganz herzlich willkommen heißen.
Herzlichen Dank und guten Abend. Schön, dass heute Abend so viele doch sich aufgemacht haben an diesem Wochentag, um dabei zu sein bei unseren drei Veranstaltungen. Ich habe gestern Abend zu Markus im Auto gesagt, es ist manchmal so, wenn man so mittwochs bis freitags Versammlungen hat, dass mittwochs ganz gut besucht ist, aber donnerstags etwas weniger. Und er sagte, ja, das könnte bei uns auch passieren, aber ich glaube, Markus, wir haben sogar ein paar mehr als gestern. Das ist durchaus schön. Aber wir haben auch gesagt, dass freitags die meisten da sind, also bitte sei morgen auch wieder da. Ich glaube, dass Gott etwas unter uns tun möchte. Bevor ich direkt einsteige in den zweiten Teil unseres Themas, dein Potenzial voll ausschöpfen, möchte ich nur auf eine Sache ganz schnell hinweisen. Es liegt draußen eine Medienbroschüre aus, wenn ihr rauskommt, uweschäfermedien.de. Das ist eine Homepage, da kann man grundsätzlich sehen, wo ich mich gerade so rumtreibe in unserer Republik, wo ich predige. Es gibt einige Videoaufzeichnungen von Gottesdiensten, von Predigten, Lernmaterial, Kassetten und so weiter. Es gibt einige Bücher, die angeboten werden, aber es gibt auch manches davon bei euch im Buch. Also das ist natürlich der direkteste Weg, das, was da ist, zu kaufen. Aber darüber hinaus könnt ihr gerne mal hier hineinschauen, wer Interesse hat und wer einen Computer hat. Man kann es über das Internet sehr gut bestellen. Ansonsten ist ja auch so ein Bestellschein und das Ganze geht dann auch mit der Post. Und wenn ihr Interesse habt, nehmt es doch bitte mit. Es liegt vorne aus und benutzt es doch. Ich habe heute Abend eine kleine PowerPoint-Präsentation. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr einen Beamer hier hängen habt, sonst hätte ich das gestern Abend auch gemacht. Denn ich stelle fest, in Baden-Baden ist es wie in Restdeutschland. Ich sehe, viele Christen bringen keine Bibel mehr mit zum Gottesdienst. Was, was? Ja, so. Jetzt mal alle hoch, die keine haben. Nein, nein, Quatsch. In meiner Gemeinde habe ich so lange gebettelt, sie mögen doch bitte wieder ihre Bibel mitbringen. Und einige taten es dann auch, andere aber auch nicht. Und die, die es dann taten, hörten es dann auch wieder auf. Und irgendwann habe ich mir gesagt, naja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg halt zum Prophet. Und seitdem haben wir eben dann die Bibeltexte, alle, die ich so zitiere, im Laufe einer Predigt an der Wand. Das Schöne ist natürlich, der Vorteil ist, da ich ja immer verschiedene Übersetzungen auch benutze, ne, das ist ja auch manchmal sehr verwirrend, du sitzt da mit deiner guten alten Luther und ich lese dann aus irgendeiner Übersetzung und dann ist es manchmal viel besser, einfach zuzulassen und nicht mitzulesen und dann hast du immer die richtige Übersetzung direkt, die du mitlesen kannst. Der Nachteil ist allerdings, du darfst nicht nach vorne kommen und hier irgendwas unterstreichen, weil das sähe ja dann an der Leinwand nicht so schön aus. Damit musst du dann einfach leben. Aber du holst ja sowieso die Kassetten im Anschluss an diese Serie. Dann kannst du es zu Hause in deiner Bibel unterstreichen, was dir so wertvoll geworden ist. Amen. 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 Dein Potenzial voll ausschöpfen. Das ist das Thema dieser drei Abende. Und wir haben begonnen, über das Leben von Simson nachzudenken. Ich habe das Ganze so formuliert, weil ich ein positiv denkender Mensch bin. Wenn man über Simson redet, wäre es eigentlich angebrachter zu sagen, dein Potenzial bitte nicht verschleudern. Ja, das kommt ja eher vom Negativen, das lebt ja eher vom negativen Beispiel her. Aber wir wollen es natürlich eine positive Lehre daraus ziehen und uns fragen, wie können wir unser Potenzial voll ausschöpfen? Es gab mal einen sehr berühmten Mann, einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der Unglaubliches geleistet hatte so in seinem Leben. Und er wurde einmal gefragt, wenn Sie einmal sterben, was soll dann bei Ihnen auf dem Grabstein stehen? Hast du dich das mal gefragt, was könnte so auf deinem Grabstein mal eines Tages stehen? Und ja, das war's. Hier haben wir einen Fatalist unter uns. Ende aus Nikolaus, um es ein bisschen poetisch zu sagen, ne? Und dieser Mann hatte so viel getan in seinem Leben, so viel Erfolg gehabt, man hätte also durchaus einen Grabstein 10 mal 20 Meter machen können, um mal so anzudeuten, was er alles so gewirkt hat und auf die Reihe gekriegt hat, aber er war ein sehr göttlicher Mann. Und dieser erfolgreiche Mann sagte etwas, das hat mich verblüfft. Er sagt, ach, ich würde mich freuen, wenn einmal auf meinem Grabstein stehen würde, er hat's nicht versaut. Er hat's nicht versaut. Was soll das denn heißen? Nun, ich glaube einmal, dahinter steht die Erkenntnis dieses Mannes, dass alles, was er war, etwas mit der Gnade Gottes zu tun hatte. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Gott Potenzial in jeden Menschen hineinlegt. Der eine mag das Potenzial haben, ein gewaltiger Geschäftsmann zu sein im Reiche Gottes und große Finanzen freizusetzen für Mission und für Gemeindebau. Ein anderer mag begnadigt predigen können. Jemand anders mag ein hervorragender Musiker sein. Jemand anders mag ein guter Kinderbuchautor sein. Jemand anders mag ein fantastischer Altenpfleger sein, der sich um alte Menschen kümmert und dort sein Engagement für Christus lebt. Ganz egal, wir alle haben ein Potenzial. Gott hat etwas in uns hineingelegt und alles, was wir tun müssen, ist dieses Potenzial voll entfalten, das einmal auf unser aller Grabstein stehen darf. Er oder sie hat es nicht versaut. Finde ich großartig. Wir haben gestern über drei Prinzipien gesprochen, abgeleitet aus dem Leben des Simson. Halte dich für was Besonderes. Such dir richtige Ratgeber und Vertraute und lebe transparent. Ich möchte jetzt einmal Richter 14, Vers 5 lesen und dort machen wir dann weiter. Auch heute Abend gibt es drei Dinge, die wir miteinander besprechen wollen. Drei Prinzipien, die wir lernen wollen, wenn du dein Potenzial im Leben für Gott voll ausschöpfen möchtest. Richter 14, Vers 5. Und dort heißt es, Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger brüllender Löwe gegenüber. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Nun, gestern Abend habe ich schon einmal kurz angedeutet, worum es hier eigentlich geht. Aber lass mich das doch bitte wiederholen. Es geht darum, dass Simson mit seinen Eltern aufgebrochen ist, in die Stadt Timna zu reisen, weil er dort eine nette Frau kennengelernt hatte. Und als sie nach Timna kamen, sie waren gemeinsam losgegangen, da bog Simson ab und lief in die Weinberge hinein. Seine Eltern merkten das wohl irgendwie gar nicht, die waren wohl schon ein Stück vorausgegangen, aber die Bibel sagt, er lief abseits des Weges, und zwar bei den Weinbergen der Stadt, er machte einen kleinen Abstecher. Und jeder Bibelkenner und jeder, der sich mal auseinandergesetzt hat mit diesem Gelübnis des Nazireas, der wird sich fragen, hey, was macht denn ein Nazireer im Weinberg? Ein Nazireer durfte keinen Wein trinken, er durfte keinen Traubensaft trinken, er durfte keine Trauben essen, er durfte noch nicht mal Rosinen essen, er durfte überhaupt nichts haben, was irgendwie mit Trauben oder Weinbergen in Verbindung steht. Und deshalb erzählte er seinen Eltern auch nicht, was in diesem Weinberg passiert war. Der Weinberg, liebe Schwestern und Brüder, ist für mich ein ganz fantastisches Bild. Es ist der Ort der Kompromisse. Es ist der Ort der Kompromisse, es ist der Ort, wo Kinder Gottes, wo Männer Gottes, Frauen Gottes immer wieder ein Stück weit ihre Berufung verlieren und ein Stück von ihrer Salbung lassen. Und in diesem Löwen steckt eine Botschaft. Simson wird angegriffen von einem Löwen und hier steckt eine Botschaft, nämlich im Weinberg lauern die Gefahren. Die Bibel sagt, der Teufel, unser Feind, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Und er wartet immer in Weinbergen. Oh, ich weiß vielleicht, was der eine oder andere denkt. Vielleicht sagst du ja, Uwe, das kann man so gar nicht sagen. Das kann man so gar nicht sagen. Wo steht denn geschrieben, dass er wirklich Weintrauben gegessen hat? Steht doch nirgendwo. Kann man doch gar nicht beweisen. Nee, das stimmt. Aber die Frage muss doch mal erlaubt sein, was macht ein Nazireer im Weinberg? Was gibt es dort für ihn zu erleben, außer von Löwen angegriffen zu werden? Was gibt es sonst für ihn dort zu erleben? Es ist ein Ort der Kompromisse. Ich muss nicht nachweisen, ob er Weintrauben gegessen hat oder nicht, sondern ich möchte einfach sagen, er gehört dort nicht hin. 1. Petrus 5, 8 drückt er einmal auf die Präsentation. Im Weinberg lauern die Gefahren. Der Teufel liebt es, wenn wir uns in Sicherheit wiegen, unvorsichtig werden und rumspielen. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Einsicht. Und die heißt, jetzt musst du einen weiter zurückgehen, jetzt bist du einen zu weit, dankeschön. Sünde beginnt früher. Wenn du dein Potenzial in Gott voll ausschöpfen möchtest, dann gibt es eine Denkart, eine Mentalität, die Gott dir heute Abend schenken möchte. Nämlich diese Denke, Sünde beginnt früher. Sünde beginnt, wenn du dich angreifbar machst. Sünde beginnt, wenn du dich in irgendwelchen Weinbergen aufhältst. Wollen wir mal ein paar Beispiele hören, damit es ein bisschen konkret wird? Sünde beginnt zum Beispiel, wenn man abends nach 11, besonders als Mann, noch die Fernbedienung in die Hand nimmt und nochmal eine Runde durch die Kanäle switchen will. Macht hier keiner? Okay, dann erzähl's mal irgendjemand, den du kennenlernst, der es vielleicht macht. ist dir zu gesetzlich? Naja, vielleicht ist es ja gesetzlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es gesetzlich ist. Ist so eine Art typischer Weinberg. Was willst du denn da um 11 Uhr noch einmal in deinen 30 Kanälen gucken? Möchtest du dir noch einen Film angucken? Nein, ich muss ja morgen früh raus und Arbeit und so weiter. Für einen Film ist eigentlich gar keine Zeit. Okay, möchtest du noch einmal die Nachrichten gucken? Nee, hab ich schon. Gibt's noch irgendwelche Tore von irgendeinem Spiel, das gelaufen ist, wo du nochmal die Tore? Nein, hast du schon dreimal gesehen. Nochmal die Frage. Was gibt's denn in einem Weinberg für Nazireer zu erleben, außer von Löwen angegriffen zu werden? Was gibt's nach 11 mit der Fernbedienung in der Hand noch zu erleben, außer dass irgendein Dreckzeug uns angeboten wird, wo wir uns verunreinigen, wo wir uns verschmutzen und wo wir ein Stück weit unsere Berufung kompromittieren und wo wir ein Stück unseres Potenzials lassen, was wir nicht ausschöpfen können? Was gibt es zu erleben, wenn man manches Mal allein ist und wahllos im Internet rumsurft? Ich glaube, dass Internetpornografie ein Riesengrund ist, warum viele unserer Gemeinden absolut gehemmt sind und nicht nach vorne kommen. Wenn ich heute auf einer Konferenz predige, ich sag mal auf einer Pastoren- und Leiterkonferenz, und Brüder kommen zu mir, wie es manchmal so geschieht, und sagen, Uwe, hast du mal einen Moment Zeit? Und dann setzen wir uns hin und sie sagen, du kannst du mal für mich beten, ich will dir einfach mal was bekennen. Dann kann ich immer gut tippen, 9 von 10 Mal hat es mit Internetpornografie zu tun. 9 von 10 Mal. Es ist eine Seuche, es ist ein Weinberg. Ja. Wenn wir dann als Gemeinde zusammenkommen, klar, dann tun wir so, als gäbe es sowas in unserer Mitte gar nicht. Wir sehen alle immer so fromm aus. Na? Wir sehen alle immer so fromm aus. Und nächste Mal, wenn du wieder alleine bist und den Computer anmachst und machst www.was-was-ich.de, ja, dann ist da diese kleine Stimme, die sagt, hey, ich guck ja nur mal, ich surf ja nur mal ein bisschen rum, hier und da und so weiter. Und wir vergessen, wie es letzte Mal war. Sünde beginnt früher. Sünde beginnt nicht erst auf dieser dreckigen Pornoseite, sondern Sünde beginnt dort, wo sich Nazireer in Weinbergen rumtreiben. Da, wo wir uns angreifbar machen für irgendwelche Löwen. Sünde beginnt, wenn ein unverheiratetes Paar alleine im Haus ist, im Bett liegt und fürchterlich rumschmust. Vorgenommen, es sauber in die Ehe zu schaffen, ja, was machen sie dort? Oh du, wir haben das im Griff. Das haben Leute über Jahrtausende geglaubt, wir haben das im Griff. Ja, das ist so ähnlich, als wenn du mit 220 durch die Innenstadt fährst und sagst, Herr, bewahre mich. Ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, dass man mal bewahrt werden kann, aber Sünde beginnt früher. Was für eine wichtige Mentalität. Ich kenne so viele Christen, die immer wieder in die gleiche Sache hineinrasseln. Warum? Weil sie dieses eine Prinzip nicht verstehen. Sünde beginnt früher. Sünde beginnt nicht erst dort, wenn du fällst, sondern Sünde beginnt, wenn du dich allein in Weinbergen rumtreibst und dich angreifbar machst für den Teufel. Noch ein Beispiel. Sünde kann beginnen, wenn ein Ehepaar in einem Reisebüro sitzt und gerade eine Reise bucht, die sie sich eigentlich gar nicht leisten kann. Und später, wenn man dann noch einen Job braucht und noch eine 400-Euro-Stelle und hier am 10. und am Missionsopfer kürzt und alle möglichen Dinge, die man eigentlich nicht wollte und ein fürchterlich schlechtes Gewissen hat, da beginnt die Sünde nicht. Sünde begann dort, als du anfingst, über deine Verhältnisse zu leben. Ja, Sünde begann dort, als dieser Bacillus des Zeitgeistes, diese Gier, dieser Materialismus in dein Herz Einzug nahm. Da begann es, als du anfingst, über deine Verhältnisse zu leben. Sprüche 5, Vers 8 sagt, hier geht's um eine ehebrecherische Frau und es heißt dort, bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Das ist ein Prinzip. Ja, mit anderen Worten, Sünde beginnt nicht in ihrem Bett, sondern Sünde beginnt auf dem Weg, der zu ihr führt. Oh, und der Teufel vernascht uns so gerne auf diesem Weg, nicht wahr? Er sagt, ja, wir machen ja gar nichts, wir gehen ja nur mal so ein bisschen auf diesem Weg. Nur mal gucken. Da ist immer so eine rote Lampe im Fenster. Nur mal gucken. Einfach mal, ja, wir machen ja gar nichts, wir waren ja nur auf dieser Straße. Ich meine, es ist eine öffentliche Straße. Nun werd aber mal nicht gesetzlich, lieber Bruder. Ja, nun werd aber mal nicht gesetzlich. Ich meine, wir leben ja nun in dieser Welt. Ja, ich will ja nur mal nach 11 einmal durchseppen und mal gucken, welchen Schmutz die Brüder so ausgesetzt sind. Ich wollte mir ja nur mal angucken, was das denn für Seiten sind, wovon der Pastor immer sagt, dass wir da nicht draufgehen sollten. Ja, Es ist ja so einfach geworden, ne? Es ist ja so einfach geworden. Ich weiß es aus der Seelsorge. Vor ein paar Jahren, wenn irgendjemand ein Problem hatte, ja, Gebundenheit an Pornografie, wir haben für diese Leute gebetet. Und wenn sie sich bekehrt haben und wenn sie ihr Leben in Ordnung gebracht haben, das ist schon ein ganz schöner Aufwand, sich irgendwo eine Videothek zu suchen und dann die Jacke hochzuklappen und dann durch die Türe zu gehen. Man weiß ja auch nie, welchen Bruder man da drin trifft. Persönlich, der Weg zurück ist noch schwieriger. Denn jetzt hast du ein unglaublich schlechtes Gewissen und im Auto hast du schon Buße getan oder was du dafür hältst und sagst, Mensch, Herr, das soll mir nie wieder passieren, aber du musst jetzt noch mal rein. Ja, und gehst dann also rein, Jacke wieder hoch. Danke. Das ist nicht zurückgespült, noch 1 Euro. Oh. Ja. Das ist ein ganz schöner Aufwand, da kann man frei von werden, aber es ist ziemlich einfach geworden, ne? Der Teufel hat Einzug gehalten, mitten in unser Büro, in unsere Wohnzimmer, in unsere Schlafzimmer. Und wisst ihr, was es braucht? Es braucht Charakter. Es braucht Charakter. Es braucht eine Leidenschaft für Reinheit. Es braucht eine Leidenschaft für Sauberkeit. Und es braucht diese Denke, Sünde beginnt früher. Halte dich fern vom Ort der Versuchung. Du hast nichts zu suchen in Weinbergen. Es gibt dort nichts für dich zu erleben, außer von Löwen angegriffen zu werden. Also halt dich doch bitte fern davon. Sünde beginnt nicht in ihrem Bett. Sünde beginnt auf dem Weg, der zu ihrem Hause führt. Und es gibt nur eine Sache, die uns wirklich bewahren kann. Noch einmal 1. Petrus 5, Vers 8. Es fängt nämlich so an. Seid nüchtern und wacht. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Nüchternheit und Wachsamkeit. Es ist so wichtig zu verstehen, dass du einen Feind hast, der dich zu Fall bringen will. Manche Christen haben das überhaupt nicht mehr auf der Rechnung. Es ist Krieg. Und du hast einen Widersacher, du hast einen Feind und er will dich fertig machen. Weißt du das noch? Manche Christen, die benehmen sich fortwährend wie Zivilisten. Die gehen an der äußersten Front, schleifen ihr Gewehr hinter sich her wie Linus seine Schmusedecke. Und wenn da mal ein Schuss fällt, oh, dann sind sie sofort irgendwo in der Seelsorge und sagen, da ist auf mich geschossen worden. Und ich habe meinen Zehnten überwiesen und ich bin ganz treu in allem gewesen. Und da wird einfach auf mich geschossen. Hallo Süßer, es ist Krieg. Es gibt einen Feind da draußen. Und wir haben in Weinbergen nichts verloren. Es ist Krieg. Ja, es ist Krieg. Du hast einen Feind, der dich zur Strecke bringen will. Ein typisch erster Schritt dazu ist immer der Glaube. In dem Moment, wenn er es schafft, dass du es glaubst, du könntest Sünde kontrollieren und so ein ganz klein bisschen zulassen in deinem Leben. Nur mal gucken. Ja, nur mal gucken. Mein alter Herr Papa, ein Mann, den ich sehr schätze und ehre, ein Ältester auch in unserer Gemeinde, ein Mann mit einem wunderbaren Weg in Gott über viele Jahrzehnte, der hat mich etwas gelehrt, das weiß ich noch aus meinen Teenagerjahren, werde ich nie vergessen. Ich bin ja auch so richtig fromm und mit Gemeinde und allem aufgewachsen, wie sich das gehört. Und irgendwann als junge Männer, dann hatten wir auch Freundinnen. Und als wir Freundinnen hatten, da gab es so ein paar Regeln. Also Regel Nummer 1, Freundin darf gerne mit nach Hause gebracht werden. Herzlich willkommen, darf hier sitzen im Wohnzimmer und mit essen und was weiß ich. Regel Nummer 2, nein, hoch ins Zimmer dürft ihr nicht miteinander gehen. Wenn ich sage, das hat mich sehr beeindruckt, nicht damals, sondern mehr in der Nachbetrachtung. Damals habe ich das gesagt, was alle Teenager jemals zu ihren göttlichen Eltern sagen, die Gott sei Dank, ja, sich nicht erpressen lassen und sich nicht unter Druck setzen lassen, da aufzuweichen, sondern zu sagen, in meinem Haus geschieht das nicht. Ja, alle, die das noch tun, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was haben wir damals gesagt? Das, was alle Teenager sagen. Ich habe zu meinem Vater gesagt, sag mal, vertraust du mir eigentlich nicht? Und dann hat er mir eine Antwort gegeben, das beeindruckt mich zu dem Tag, das hat mich zutiefst geprägt. Er sagte dann immer, nein. Das war noch nicht so der Teil, der mich beeindruckt hat. Sondern da kam noch ein Zusatz. Dann sagt er immer, wieso sollte ich euch mehr vertrauen, als ich mir selbst mit den hübschen Dingern vertrauen würde? Das habe ich nie vergessen. Das habe ich nie vergessen. Mit anderen Worten, was er sagen wollte ist, nein, ihr seid keine kleinen, perversen, dreckigen Ferkelchen, denen man nicht vertrauen darf. Es ist überhaupt keine Vertrauensfrage. Nein, ihr seid gesunde, junge Leute. Und deswegen dürft ihr nicht hochgehen. Weil ihr vollkommen normal seid, dürft ihr nicht hochgehen. weil Gott etwas in den Menschen angelegt hat, etwas Wunderschönes namens Sexualität, das für die Ehe bestimmt ist und uns aber auch die Verantwortung gibt, damit umgehen zu lernen. Und wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und Naziräer, also Menschen, die sich Gott geweiht haben, haben in Weinbergen nichts verloren, sondern sie sollen nüchtern und wachsam sein. Sünde beginnt früher. Halte dich fern vom Ort der Versuchung, wenn du wirklich dein Potenzial in Gott ausschöpfen möchtest. Sei nicht wie Simson, der sich heimlich in Weinbergen rumtrieb. Das wird dazu führen, dass du dein Potenzial vergeudest. Ein zweites Prinzip. Dieses hier mag ich ganz besonders. Es heißt, achte darauf, woher dein Honig kommt. Da ist es. Wo nehme ich das denn her? Schau mal hier, Richter 14, Vers 8. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab, das ist so seine Gewohnheit gewesen, und sah nach dem toten Löwen. Ja, ich weiß auch nicht, was er mit dem toten Löwen wollte, aber ich weiß wahrscheinlich, was er im Weinberg wollte. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Warum wohl nicht? Das musst du dir mal vorstellen, ich habe es gestern Abend schon gesagt. Ich meine, er war ein Naziräer, ein Gottgeweihter, einer, der strenger nach Gottes Richtlinien leben sollte als irgendein anderer. Schon als Jude wäre es ein Unding, so etwas Unreines zu essen. Ach, hau mich ab mit Jude. Schon als Mensch, ja. Kannst du dir das vorstellen? Verwesendes Löwenkadaver, irgendwo im Orient, 40 Grad im Schatten und irgendwelche Bienen haben sich hier eingenistet. Und der Mann Gottes greift rein, lecker. Aber auch hier hat der Löwe wieder eine Botschaft. Der Löwe hat im direkten Angriff gegen Kinder Gottes keine Chance. Aber indirekt gewinnt er. Er sorgt dafür, dass der Mann Gottes sich verunreinigt. Noch einmal. Der Teufel, zeigt die Kirchengeschichte immer wieder, hat im direkten Angriff gegen die Gemeinde Jesu oft keine Chance gehabt. Im direkten Angriff hat der Teufel immer den Kürzeren gezogen. Aber indirekt hat er sehr oft gewonnen. Indem er dazu die Gemeinde brachte, Männer und Frauen Gottes brachte, sich zu verunreinigen. Nehmen wir mal direkte Angriffe wie Verfolgung. Ob Nero oder welcher römische Kaiser es war, oder Stalin oder Mao oder Hitler, die Gemeinde Jesu hat sie alle überlebt. Und soll ich dir was sagen? Sie ist stärker geworden. Ja? Warum? Weil Flugzeuge, die fliegen nicht wegen Rückenwind, die fliegen wegen Gegenwind. Und wenn sie richtig viel haben, dann können sie richtig Gas geben. Ja, keine direkte Attacke gegen die Gemeinde Jesu hat wirklich jemals großartigen Erfolg gehabt. Nein, es hat uns immer stärker gemacht. Aber die indirekten, Wohlstand, Anerkennung, wenn die Nachbarschaft anfängt, uns nicht mehr als Bedrohung wahrzunehmen, sondern richtig nett über uns redet und wir uns auch so nett immer verhalten, nur dass wir irgendwie anerkannt werden. Unsere Gemütlichkeit, unsere Lebensqualität, unsere Hobbys, andere Dinge, die wichtig werden, indirekt. Ja, achte darauf, woher dein Honig kommt, denn hier hast du sehr oft Angriffe des Feindes. Was machst du, wenn dein Arbeitgeber sagt, wer möchte gerne seine finanzielle Situation etwas verbessern? Du sagst, ja gerne, wer möchte das nicht? Ja, wir haben die Möglichkeit, sonntags zu arbeiten, sonntags morgens, und es gibt den doppelten Lohn. Es gibt heute zu viele Christen, die das nur noch aus der Sicht sehen können. Hey, Gott hat mich gesegnet. Ja, früher gut, ich gebe es ja zu, da war manches gesetzlich. Was? Sonntags arbeiten? Sonntags durfte man noch nicht mal Sport treiben. Ich habe mal überhört, wie jemand seinen Pastor fragte, du sag mal, darf man eigentlich am Sonntag Tennis spielen? Und der Pastor sagt, du, ich habe dich schon mal spielen gesehen, so wie du spielst, ist das Sünde an jedem Tag. Heute sind wir an einem Punkt, wo man sagt, hey, ist doch kein Problem, wir sind doch nicht gesetzlich. Na gut, dann gehe ich sonntags eben auch arbeiten. Es gibt richtig gut Kohle und davon gebe ich auch meinen Zehnten und so weiter. Und dieser Gedanke, hey, wo gehöre ich eigentlich hin an einem Sonntagmorgen, der kommt uns manchmal gar nicht mehr. Typisch Honig. Ja, Lebensverbesserung, Honig aus einem Kadaver. Wir beten nicht mal drüber, sondern geben dem Geld manches Mal direkt die Priorität. Und komm mir bitte nicht mit Gesetzlichkeit. Lass mich dir mal was sagen. Dass du sonntags morgens im Gottesdienst sitzt, und zwar regelmäßig, und zwar jeden Sonntag, hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Ich sag dir, womit es zu tun hat. Es hat mit Christus-Nachfolge zu tun. Denn es steht geschrieben in Lukas 4, Vers 16, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und wenn du dem Herrn Jesus Gesetzlichkeit vorwerfen willst, dann kannst du das morgen direkt in deiner stillen Zeit tun. Guck mal, was er sagt. Es hat mit Christus-Nachfolge zu tun. Es hat mit Konsequenz zu tun. Ich sehne mich danach, dass Christen aufstehen und sagen, Entschuldigung, Chef, aber dass ich sonntags morgens hier antanze und nicht im Hause Gottes bin, glauben Sie mir, das können Sie mir gar nicht bezahlen. Ja, kann ja auch mal sein, dass es anders läuft. Und komme nicht mit Krankenschwestern und Ärzten und die müssen ja auch und weiß ich ja alles. Ja, aber ich frage mich, haben wir das noch auf dem Schirm? Haben wir das noch auf der Rechnung? Ja, zu sagen, nein, Honig gerne, aber nicht um jeden Preis. Achte darauf, woher dein Honig kommt. Was ganz wichtig ist, was wir verstehen müssen. Gott hat kein Problem mit Honig. Ja, Gott hat kein Problem mit Honig. Ganz im Gegenteil, er liebt es, sein Volk mit Honig zu beschenken. Als er sie aus Ägypten rausgeführt hat, das verheißene Land, sagt er, wieder und wieder und wieder und wieder. Es ist ein Land, wo es Trockenbrot und Wasser geben wird. Aber im Himmel soll es besser werden. Nein, immer wieder Milch und Honig, wo Milch und Honig fließt. So beschreibt er das Land die ganze Zeit. Was ist Honig? Honig steht für mich repräsentativ für das süße Leben. Lebensfreude, gutes Essen, materieller Segen, Sexualität in ihrem Kontext, Überfluss, ein Hobby auszuüben, in den Urlaub zu fahren, alle Dinge, die das Leben manchmal ganz schön schön machen können. Aber hier ist der Punkt. Der Teufel versucht immer wieder, Gottes Volk und auch ein Simson zu verführen mit dem Honig dieser Welt. Der Teufel versucht immer wieder, gerade Kinder Gottes, eine Mentalität zu geben, zu sagen, Mensch, eigentlich hat die Welt den Honig. Gott hat zwar auch so ein paar Sorten, aber die sind nicht so süß. Ja, das möchte er gerne, dass du ihm das abkaufst. Ich habe einen Vers gefunden im Alten Testament, also da dachte ich, hier schlägt es auf dem Fass den Boden aus, was der Teufel manchmal mit Leuten hinkriegt. Sie greifen Mose mal wieder an und kritisieren seine Leiterschaft. Und hör mal, was er sich anhören muss in 4. Mose 16, 13. Das heißt es, ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Hallo? Ägypten, das Land, wo Milch und Honig fließt. Habt ihr das gehört? Hallo, spürt ihr noch was? Habt ihr den Schuss gehört? Das ist das Land, wo man, wenn ihr einen Jungen zur Welt gebracht habt, einen gesunden, wunderbaren Jungen ihn genommen hat, in den Nil geschmissen hat, das Land der Unterdrückung 400 Jahre lang, das Land der Ketten, das Land, wo ihr zu Gott geschrien habt. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich führe euch raus in ein Land, wo Milch und Honig fließt. In der Wüste sollten sie nur Charakter lernen. War nicht Gottes Schuld, dass sie so lange gebraucht haben. Amen. Aber ein Land sollten sie haben, wo Milch und Honig fließt. Und nun sind sie in der Wüste, mitten in der Charakterschulung. Und ist schon interessant, wie der Teufel das hinkriegt. Nun schaut man das alte Leben an, den Schmutz und den Dreck, von dem man erlöst ist. Und sagt, oh, das Land, wo Milch und Honig fließt. Wenn der Teufel dich da hat, liebe Schwester, liebe Bruder, wenn der Teufel dich so weit hat, dann ist es oftmals ganz, ganz kurz davor, dass wir unseren Glauben über Bord schmeißen. Oder einfach nur noch sonntags auftauchen und irgendwo den Schein wahren. Aber unser Herz ist schon lange tot. Unser Herz hat sich schon lange abgemeldet, wenn wir so weit sind, dass wir wirklich dem Teufel das glauben. Und was sagt er den Menschen immer wieder, 1. Mose 1, 3, Vers 1? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Oh, der ist aber gemein. All die schönen Bäume und von keinem dürft ihr essen. Was für eine unverschämte Lüge. Gott hat gesagt, von allen dürft ihr essen. Von allen, bitteschön, bedient euch. Es gibt nur einen einzigen Baum. Ich nenne ihn heute mal den Baum der Freiheit. Weil wahre Liebe immer freisetzt, immer die Wahl gibt. Ein Baum, wo ihr nachweisen könnt, dass ihr mich wirklich liebt und dass ihr wirklich für mich da seid. Alle anderen Bäume, nur von dem einen bitte nicht. Das hat Gott gesagt. Die Schlange kommt und sagt, da hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Och, ihr Armen. Ägypten, das ist Honigschlecken, oh ja. Ägypten, das ist wunderbar, erinnere dich mal zurück, wie schön das alles war. Und Gott, von keinem Baum dürft ihr essen. Ja, der Teufel kommt und will uns immer wieder ködern. Die direkten Angriffe, wenn der Löwe uns angreift, wir haben die Salbung Gottes, wir zerreißen ihn. Aber liebe Schwestern und Brüder, die indirekten Angriffe, das macht mir Sorge. Da verunreinigen wir uns doch manches Mal. Wie sehr ich mir wünschte, auch an diesen Abenden, dass Gott uns wirklich Raum zur Buße schenkt. Buße kann man nicht befehlen, wisst ihr? Ich kann hier ein bisschen Stimmung machen und sagen, und jetzt und wirklich, und man nimmt sich was vor, aber Buße muss von Gott geschenkt sein, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber er kann es ja tun durch sein Wort, Amen. Wir erwarten es ja, möge es so sein heute Abend. Der Teufel verführt mit dem Honig der Welt. Honig ist übrigens in der Bibel auch ein Bild für Bestechung. Ich mache mal so eine kleine biblische Honigkunde hier heute Abend. Ganz interessanter Vers in den Opferbestimmungen, 3. Mose 2, Vers 11, wenn ihr mal reinschauen wollt. Dort heißt es, kein Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf aus Gesäuerten bereitet werden. Denn ihr sollt dem Herrn keinen Sauerteig und keinen Honig als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Jetzt kommt's. Als eine Opfergabe der Erstlinge könnt ihr so etwas dem Herrn darbringen. Aber auf dem Altar sollt ihr sie nicht zum lieblichen Geruch opfern. Ich fasse mal kurz zusammen. Wenn du Honig hattest, dann solltest du deinen Zehnten davon geben. Erstlinge vom Honig waren kein Problem. Es war jede Menge Honig im Tempel. Wisst ihr warum? Weil Gott kein Problem mit Honig hat. Weil Gott sich freut, uns mit Honig zu beschenken. Das heißt, der Priester, wenn du das Speisopfer brachtest, und hier ist wichtig zu wissen, das Speisopfer war das einzige Opfer, wo kein Blut floss. Ja, das war nur mit Mehl und das war eine vegetarische Speise, wenn du so magst. Und da sollte Salz drauf, da sollte Öl drauf, ist noch eine Symbolik für andere Dinge, gehe ich jetzt nicht rein, aber auf keinen Fall Honig. Warum? Weil der Priester nahm ja nur eine Hand davon und warf es in den Altar und dann hatte Gott seinen angenehmen Geruch und dann nahm der Priester den Rest und ging frühstücken. Aber wenn doch Honig im Tempel ist und der Priester seinen Rest nehmen konnte und in die Vorratskammer gehen konnte und so viel Honig über das Opfer kippen konnte, wie er es wollte und sich schmecken lassen konnte, war gar kein Thema. Warum durfte es denn nicht direkt im Opfer sein? Nun, die Ausleger haben da verschiedene Dinge, die sie sagen. Das, was mich am meisten überzeugt hat von da, wo ich nachgeschlagen habe, ist Folgendes. Es sollte hier kein Wettstreit entstehen, wer macht das süßeste Speisopfer, um den Priester irgendwie zu beeinflussen. Der Priester stand repräsentativ für die Menschen vor Gott und vor den Menschen für Gott. Ja, und er sollte nicht bestechbar sein. Dafür ist es ein Bild. Keine Bestechung. Ja, Gott hat kein Problem mit Honig. Es durfte Honig genug im Tempel sein. Der Priester durfte Honig naschen, so viel er wollte oder so viel wie da war. Aber bitte nicht im Opfer. Honig ist ein Bild für Bestechung, Bestechlichkeit und auch für Verführung. Wir sagen ja auch heute in unserer deutschen Sprache, jemand Honig um den Mund schmieren, weil wir etwas von ihm wollen. Ja. Sprüche 5, Vers 3 sagt, denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Das ist ein Bild, wofür Honig immer steht in der Bibel. Interessant, hm? Guck mal hier, Sprüche 25, 16. Ich höre gleich auf mit dem Honig, aber ich mag das hier. Also nicht den Honig, sondern die Wahrheit. Sonst bin ich eher für Deftiges. Sprüche 25, 16, dort heißt es, wenn du Honig findest, hört ihr zu? Wenn du Honig findest, dann iss nur so viel, wie dir bekommt, sonst wirst du ihn satt und musst dich am Ende noch übergeben. Na, warum steht sowas eigentlich in der Bibel? Naja, das ist ja ein guter Ratschlag, ja. Aber hier ist eine Lektion. Nämlich, es geht um Selbstbeherrschung. Ja, Honig ist eine gute Sache, aber der Umgang mit Honig will gelernt sein. Und hier komme ich jetzt zu dieser Lektion. Wenn wir diese Selbstbeherrschung nicht lernen, dann werden wir bestechlich sein, dann werden wir verführbar sein, dann wird der Teufel kommen mit seinem Honig der Welt und wir werden immer wieder darauf eingehen. Wir werden uns verunreinigen, wir werden unser Potenzial nicht voll ausschöpfen, genau wie das bei Simson der Fall war. Noch einmal, Gott möchte uns mit Honig segnen, ist gar nicht die Frage. Gott mag uns vieles schenken. Aber er führt uns auch oftmals bewusst in die Wüste, wo es keinen Honig gibt und sagt dem Teufel, bitteschön, biete es ihnen an und will wissen, ob sich in uns Charakter entwickelt hat. Was werden wir tun für Honig? Ist uns Honig so wichtig, dass wir es sogar aus einem stinkenden, faulenden, verwesenden Kadaver holen oder sagen wir, nee, dankeschön, dann lieber gar nicht. Dann warte ich lieber, bis Gott mir wieder Honig schenkt. Seid ihr noch da? Die allerletzte Honigstelle, ich verspreche es. Psalm 19, Vers 10, das ist der allerbeste Honig, den es überhaupt gibt. Lass dir nichts von deinem Imker erzählen, das hier ist das Beste. Psalm 19, Vers 10 sagt, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Die Welt wird nie verstehen, warum wir uns hier an einem Donnerstagabend, wo man zu Hause sitzen könnte, ein Krimi gucken könnte, ein Video anschauen könnte, auf dem Sofa sich rumlümmeln könnten, in die Kirche kommen, Lieder singen, lange Predigten hören und es genießen. Sie werden es nie verstehen. Sie werden es nie verstehen, wie honigsüß die Gegenwart Gottes ist. Amen. Sie werden es nie verstehen, wie kostbar und wie teuer uns Gottes Wort ist. Und übrigens, fleischliche Christen verstehen es oft auch nicht. Ja, verstehen es oft auch nicht. Es begeistert mich, wenn ich sehe, Mittwoch, Donnerstagabend, einen Saal voller Leute, die für Jesus brennen und die sagen, gib mir mehr von seinem Wort, gib mir mehr Einsicht in sein Wort. Ich möchte mein Potenzial nicht vergeuden wie ein Simson, sondern ich möchte mein Potenzial voll ausschöpfen. Und auf meinem Grabstein soll einmal stehen. Zweite Chance, okay, und zwar letzte. Auf meinem Grabstein soll einmal stehen. Amen. Wir werden es nicht versauen, oder? Amen. Wir werden mit Gott leben, oder? Amen. Wir werden darauf achten, woher unser Honig kommt, oder? Amen. Werden uns fernhalten vom Ort der Versuchung, werden verstehen, Sünde beginnt früher und werden konsequent und gerade Linien ziehen. Ein letztes Prinzip heute Abend und damit komme ich zum Schluss. Ich nenne es, konzentriere dich auf Charakterbau. Konzentriere dich auf Charakterbau. Seht mal, in unseren Kreisen ist Charisma immer eine ganz, ganz wichtige Vokabel. Was ist Charisma? Charisma ist eine Gnadengabe. Der Heilige Geist ist eine Gnadengabe. Die Gaben, die er bringt oder Begabungen, die er uns schenkt. Und als charismatische Bewegung, als pfingstlich charismatische Bewegung, ist doch klar, dass Charisma auch in unserem Denken einen großen Platz einnimmt. Und das ist auch gut so. Ja? Wenn hier der Gottesdienst angehalten wird und gefragt wird, gab es einen Eindruck? Schweigen im Wald und dann kommt einer, mich nicht getraut und sagt, na, das ist wichtig. Ja, das, hier ist ja ein Wert, der gelebt wird. Das ist wichtig. Wenn es einen gibt, dann wollen wir ihn hören. Dann wollen wir sogar ein bisschen warten. Ja, es ist wichtig. Charisma ist eine wunderschöne Sache. Wenn Gnadengaben zum Einsatz kommen, es ist wirklich genial. Aber hör mich bitte, liebes Gotteskind. Charisma alleine wird diese Gemeinde nicht nach vorne bringen. Und Charisma alleine wird auch dein Leben nicht nach vorne bringen. Und Charisma alleine wird dich nicht davor bewahren, dein gottgegebenes Potenzial zu vergeuden und nicht zu entfalten. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Grundregel im Gemeindebau und die heißt, Charakterentwicklung hat Vorfahrt vor Charismaentfaltung. Da verzichte ich lieber auf den begnadetsten Lobpreisleiter oder Sänger oder Schauspieler oder was es alles an tollen Begabungen gibt, wenn ich sehe, dass Menschen charakterlich nicht vorwärts kommen und nicht weiterkommen. Es geht im Reiche Gottes um Charakter. Charisma hat den Simson oft rausgerissen aus schwierigen Situationen, aber nur bis zu einer unsichtbaren Grenze. Als er die überschritten hat, da konnte ihm Charisma nicht mehr helfen. Was für ein trauriger Vers in Richter 16, Vers 20. Dort heißt es, da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Jetzt hör dir das mal an. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Sieh mal, Charisma, Gnade hat ihn oft rausgerissen. Ja, aber an einer bestimmten unsichtbaren Grenze, da war Schluss. Und Simson muss sich fragen lassen, Herr Nazirea, was machen Sie in einem Weinberg? Warum rührt ein Nazirea etwas Totes an in einem Weinberg? Doppelsünde. Warum zieht es ein Nazirea immer zu Philisterfrauen? Warum fängt ein Nazirea Schakale, in vielen Bibelübersetzungen stehen Füchse, das sind Schakale, unreine Tiere, hätte er nie anrühren dürfen. Und für mich einer der Höhepunkte, was macht ein Nazirea bei einer Prostituierten in Gaza? Immer und immer wieder. Und immer wieder hat ihn diese Gabe, diese unglaubliche Stärke, dieses Charisma, was Gott ihm geschenkt hat, rausgerissen, bis zu einem gewissen Punkt. Liebes Gotteskind, hör mich heute Abend. Charisma wird dich nicht davor bewahren, dein Potenzial zu vergeuden. Nur Charakter wird das tun. Seid ihr da? Und es ist mir egal, wie charismatisch mancher Mann Gottes sein kann. Es ist mir egal, ob er die Toten auferweckt. Es ist mir egal, ob Kranke geheilt werden. Es ist mir egal, ob gepredigt wird mit einer Schönheit und mit einer... Wenn charakterlich es nicht weitergeht, dann sind wir auf dem Holzweg. An den Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus, nicht am Charisma. Charisma ist wunderschön und wir brauchen mehr davon. Amen. Aber Charakter ist das Einzige, was uns davor bewahren wird, unser Potenzial zu vergeuden. Simson verließ sich auf sein Charisma. Hört ihr diesen Satz mal an. Ich komme davon wie immer. Ich brauche mich nur frei zu schütteln. Gewissermaßen wurde Simson ein Opfer seines Charismas. Ich kann manchmal die alte Charismatikerfrage nicht mehr hören. Die Frage, wo ist die Kraft Gottes geblieben? Wo ist die Vollmacht? Wann kommt Gott endlich mal aus den Pantoffeln? Dass wir für die Kranken beten. Wir haben so viel gebetet und so viel geschrien. Wir sind alle heiser geworden. Aber geheilt sind sie nicht worden. Einer, aber der wurde dann hinterher noch schlimmer. Und der andere sah erst so aus, aber naja, hat schon Zeugnis gegeben, aber da kam das wieder. Und wir erleben ja auch manches wirklich Schöne. Lasst mich das bitte nicht so einseitig darstellen. Aber diese ewige Frage, Gott, wo ist deine Kraft? Ich glaube, dass Gott diese Frage an uns stellt heute Abend. Mein Volk, wo ist euer Charakter? Durch die gesamte Geschichte des Gottesvolkes hat Gott auch eins bewiesen. Er kann Charisma schenken, reichlich so viel er will. Er kann Gaben der Heilungen schenken, er ist ein souveräner Gott und er gibt uns keinen Bericht darüber, wann er was schenkt. Aber wenn es etwas gibt, was unsere Hausaufgabe ist, dann ist es Charakterbau. Oh, ich wünschte mir von ganzem Herzen, in unserer Bewegung hätten wir in den letzten 20 Jahren manche Modelehre einfach mal ausgelassen. Manches Schickimicki über die unsichtbare Welt, was uns nicht einen Zentimeter nach vorne gebracht hat, das hat uns nur wieder mit der Beschäftigung mit uns selbst geführt. Und hätten Charakterthemen auf die Tagesordnung gesetzt und hätten gesagt, Jesus, verändere uns. Ja, verändere uns. Es geht doch nicht an, dass in unseren Gemeinden Leute sitzen können, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und charakterlich infantil. Gib ihnen mal ein Feedback über ihren Dienst, mal was Kritisches. Und sie sagen, ich mache überhaupt nichts mehr. Charakterlich wie Neubekehrte. Wisst ihr, ist es doch peinlich, wenn in der Grundschule im zweiten Schuljahr der einer sitzt mit 2,5 Meter mit Schuhgröße 51. Unsere Gemeinden sind voll von solchen Leuten. Ja? Oh, und dann haben sie irgendwelche Begabungen und können in Zungen reden und können Weissagen oder können mal eine Predigt halten und haben auch die ganze Insidersprache drauf. Gebundenheit. Boshaftigkeit, böses Reden. Ihr Lieben, ich will doch heute Abend hier nicht schlechte Atmosphäre verbreiten. Ich mag doch auch lieber Partystimmung. Aber ich weiß, nur Charakter wird uns bewahren. Nur Charakter wird unsere Gemeinden zum Ziel bringen. Nur Charakter wird dafür sorgen, dass wir und unsere Bewegung in Deutschland einen Unterschied machen. Wir haben gedacht, wir haben das Charisma eines Simsons. Wir sind die Pfingstler, wir sind die Charismatiker. Wir mischen unser Land auf, haben wir nicht getan. Wir sind in unseren eigenen Räumen geblieben und haben uns selbst glücklich gemacht. Haben schöne Spielchen gespielt. Bumm, und wir fallen alle wieder um. Und war da nicht eine Salbung und schön und morgen gehen wir wieder hin. Hab ich doch gar nichts gegen, dürft ihr doch haben. Ist doch gar nicht mein Problem. Aber unser Land ist unverändert. Hallo? Mich beeindruckt das überhaupt nicht, wenn ein paar Leute auf den Hintern fallen. Wenn ich nicht hinterfragen kann, was hat Gott denn da getan, was so umwerfend war? Wenn Gott etwas Umwerfendes getan hat, dann ist das ja wunderbar. Aber dann bitteschön, was hat er denn Umwerfendes getan in deinem Leben? Konzentrieren wir uns auf Charakterbau. Charisma ist nicht unser Problem, das kann Gott schenken. Lass mich dies zum Schluss sagen. Natürlich weiß ich, dass wir uns nicht selbst verändern können. Ich weiß auch um manchen Kampf, liebe Schwester, lieber Bruder, mit der Sünde, mit Charakterzügen. Ich weiß um manchen Kampf, wo du Gott manches Mal um Gnade gebeten hast und dann wieder so enttäuscht warst. Vielleicht manches Mal wie ein Simon Petrus bitterlich geweint hast über dich selbst, so enttäuscht. Vielleicht hat sich ja bei dir so ein bisschen die Stimmung breit gemacht. Naja, letztendlich kommt man aus seiner eigenen Haut nicht raus, richtig? Letztendlich kann man nichts machen. Dann lass dir heute Abend von Jesus Christus sagen, er möchte dein Leben gerne noch einmal ganz von vorne rumdrehen. Möchte, dass die Prioritäten stimmen. Möchte dir eine Sehnsucht nach Heiligkeit, nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, nach Entschiedenheit geben. Verstehst du? Nicht ein paar Regeln, nach denen du leben sollst, um dich ein bisschen frommer und christlicher zu fühlen. Nein, eine Sehnsucht danach, dein Potenzial nicht mehr zu vergeuden. Ich liebe diesen Vers so sehr in Philipper 2, Vers 12 aus der Übersetzung Schlachter 2000. Hier geht sie einen Sonderweg, wie sie übersetzt. Es heißt dort, verwirklicht eure Rettung. Ja, Luther sagte, schaffet, dass ihr selig werdet. Das fand ich immer schwierig. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ihr seid errettet, aber nun verwirklicht eure Rettung in jedem Gebiet eures Lebens. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Errettung, ihr Lieben, ist so viel mehr als Sündenvergebung. Sündenvergebung ist der erste Schritt der Errettung. Und immer wenn du gesündigt hast, darfst du wiederkommen und Gott möchte dir vergeben. Das ist gar nicht das Thema und das wird auch so bleiben. Aber möchtest du wirklich immer nur im ersten Schuljahr bleiben für den Rest deiner Nachfolge? Gott hat dich vielleicht berufen, ein geistlicher Professor zu sein oder ein General auf dem Schlachtfeld oder dir eine Rolle zugedacht in diesem Leben, aber du kommst nicht in deine Berufung. Warum? Weil du ewig im ersten Schuljahr sitzen bleibst. Denn wenn wir nicht weiterkommen und auch die charakterlichen Prüfungen nicht lernen, dann werden wir eben nicht versetzt. Guter Freund von mir hat mir mal gesagt, die drei schwersten Jahre seines Lebens wären das siebte Schuljahr gewesen. Da hat er das schmerzlich lernen müssen, ne? Wenn wir das Klassenziel nicht erreichen, dann machen wir es eben nochmal. Und Gott vergibt uns auch wieder und sagt, herzlich willkommen im ersten Schuljahr. Und dann kommt die Mathearbeit. 1 und 1, 5 falsch. Aber ich war noch nah dran. Vergib mir bitte, Gott. Kein Problem. Aber das gelbe Käppi wirst du nicht los. Es ist wieder Einschulung, mein Freund. Komm, wir versuchen es nochmal. 17. Mal in meinem Reich. Bitteschön. 2,05 Meter mit der I-Dötzgen-Mütze auf. Und dem Ranzen und der Tüte. Komm, meine Gnade ist, du darfst in der Schule bleiben. Aber eine Gnade, die dich versetzt, wenn du nicht gelernt hast, die gibt es nicht. Warum? Weil Menschen ohne Charakter gefährlich sind. Weil alles Charisma dieser Welt. Simson, wollen wir über Berufung reden? Willst du mit mir über Berufung sprechen? Wenn einer eine Berufung hatte, dann war das Simson. Was für eine Berufung? Entschuldige bitte mal. Damals schon war ein Prophet aus Amerika, der hat gesagt, dass ich mal eines Tages, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Der hat gesagt, da ist eine große Berufung auf meinem Leben. Ja, was hast du denn gedacht? Das hätte ich dir auch sagen können. Warst du mal auf einer prophetischen Konferenz? Entschuldige bitte mal, da sind nur große Berufungen im Hut. Ja, hast du schon mal auf einer Konferenz gesagt, einer gesagt, ich spüre, der Herr sagt, es gibt da so eine mickrige kleine Berufung über deinem Leben. Das ist nichts Dolles. Wirklich nichts Dolles. Aber wenn du treu bist, soll es im Himmel besser werden. Hast du schon mal so eine Weissagung gehört? Also da sind nur große Berufungen im Hut, das ist, was ich meine. Und soll ich dir was sagen? Jedes Mal, wenn du auf eine prophetische Konferenz gehst und der Prophet kommt und sagt, oh, ich sehe eine große, wunderbare Berufung über deinem Leben, glaub ihm! Glaub ihm! Ihr habt nämlich alle eine große, wunderbare Berufung in eurem Leben. Glaub ihm! Aber nur weil du eine Berufung hast, im Reiche Gottes ein Chirurg zu sein, heißt das doch nicht, dass du ab morgen am offenen Herzen operieren darfst, oder? Da gibt's noch so ein paar Schritte zwischen, weißt du? Seid ihr noch da? Der erste Schritt ist erstes Schuljahr. Kleines 1x1, Grundrechenarten, Alphabet. Ja. Und wer sich hier verweigert und sich auf seine Berufung beruft und auf Weissagung beruft oder auch auf sein Charisma beruft, die Gaben, die in einem angelegt sind, der wird sein Potenzial in Gott nie erreichen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Alle Bereiche sollen errettet werden. Deine Sexualität, dein Geldbeutel, die Art, wie du redest und über andere redest, wenn sie nicht dabei sind. Deine Ehe, deine Haltung deinem Chef gegenüber oder der Polizei oder Politikern gegenüber. Jeder Bereich deines Lebens soll errettet werden. Mit Furcht und Zittern heißt nicht mit Angst, sondern heißt mit totaler Ernsthaftigkeit. Gott verändert unser Herz und schenkt Antrieb. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und ich habe so sehr gebetet, dass es heute Abend für Menschen tut durch diese Botschaft. Dass heute Abend du hier sitzt und wir jetzt zusammen beten und in deinem Herzen so ein Wollen ist, Gott, das Potenzial, was du in mein Leben investiert hast, ich möchte es entfalten. Ein guter Freund von mir hat einmal gesagt in unserer Gemeinde, das Leben ist wie eine Münze. Er sagt, ihr jungen Leute, hört mir zu. Das Leben ist wie eine Münze. 2 Euro Stück. Du kannst es ausgeben, wofür du willst. Das überlässt dir Gott. Aber du kannst es nur einmal ausgeben. Du kannst es nur einmal ausgeben. Jeder Tag, wo wir uns in Weinbergen rumtreiben, ist für immer weg. Jeder Tag, wo wir wieder auf die Nase fallen und wieder Buße tun und wieder das gelbe Mützchen kriegen und wieder zurückkommen dürfen aus Gnade, aber nichts lernen. Für immer weg. Es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur dieses eine Leben. Und wenn es eins gibt, was ich fürchte, nicht im Sinne von einer Angst, sondern im Sinne von einer guten, heiligen Furcht, dann ist es der Gedanke, irgendwann einmal mit 80 oder 85 auf dem Bett zu liegen, auf meinem Sterbebett zu liegen und ich weiß, Jesus kommt und holt mich heim. Durch seine Gnade bin ich errettet, da habe ich keinen Zweifel. Aber alles in mir schreit, nein. Nichts freut sich auf meinen Heiland. Alles in mir schreibt, Jesus, bitte, 5 Jahre. 5 Jahre, um das zu tun, von dem ich mein ganzes Leben gewusst habe, dass ich es tun sollte. 5 Jahre, um dich als Nummer 1 zu haben in meinem Leben. 5 Jahre, um mich nicht ablenken zu lassen. 5 Jahre, um mich fernzuhalten von Weinbergen. 5 Jahre, um meine ganze Liebe, meinen ganzen Glauben, meine ganze Leidenschaft hineinzulegen in meinen Lebensstil mit Jesus. 5 Jahre, um von dir gebraucht zu werden. 5 Jahre, um Gott zu erleben. Und dann gäbe es ihn nicht, weil ich meine Münze ausgegeben hatte. Für was ich wollte. Liebe Schwester, lieber Bruder, das ist so eine ernste Botschaft, die Gott hier an uns richtet heute Abend und gestern Abend. Das ist so eine ernste Botschaft. Dein Potenzial voll ausschöpfen. Das geht nicht einfach nur mit guten Vorsätzen. Das geht dann, wenn wir den Ort der Versuchung meiden, wenn wir diese Prinzipien lernen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir sie mitschreiben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir die Kassetten hören. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das so richtig verinnerlichen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hier nicht sitzen als Predigtbeurteiler oder Predigtgutfinder oder Predigtkritiker, die schon 1000 gehört haben. Sondern sagen, Gott, lass mich nicht so enden wie dieser Mensch, der nach 5 Jahren ruft und sie nicht mehr kriegt. Ich will mein Potenzial ausschöpfen. Raus aus den Weinbergen. Rein in die Berufung, rein in das, wozu du mich berufen hast. Halleluja. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Kura basikere bachoborosse kere meschikala bosso kurono scendere basite. Lasst uns einen kurzen Moment, wir werden nicht mehr lange hier sein. Ich weiß, ihr müsst morgen früh arbeiten und wir wollen es nicht zu spät machen heute Abend. Aber lasst uns einen kurzen Moment noch einmal uns richtig ausrichten auf Gott. Ich spüre, er ist hier, er möchte etwas tun. Ich möchte einen Aufruf machen. Das hatte ich nicht vor, aber ich spüre, dass ich es machen soll. Ich spüre einfach so eine Salbung auf dieser Versammlung.